Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Julia Bogaczewski zum Thema radiochirurgische Eingriffe der thorakalen Aorta. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich darf ein zweites Mal begrüßen bei uns die Julia Rogaszewski, angehende Kardiochirurgin. Herzlich willkommen, liebe Julia. Schön, dass du nochmal da bist.
Ja, vielen Dank. Freut mich sehr.
Ich habe gerade schon gesagt, es hat dein erster Podcast ist sehr gut gehört worden und das scheint die Leute zu interessieren, was du zu erzählen hast. Und wir wollen direkt anknüpfen an das Interview, das wir das letzte Mal geführt haben. Da hast du uns ja so ein bisschen reingenommen in die Kardiochirurgie, über die unterschiedlichen Aspekte auch so ein bisschen erzählt aus dem Alltag eines Kardiochirurgen. Und du hattest das letzte Mal auch erzählt, dass innerhalb der Kardiochirurgie, dass es da schon auch Unterspezialisierungen gibt, ne? Und dass zum Beispiel die Aortenchirurgie eine Spezialisierung sein kann, die man sich vielleicht als oberärztlicher Kollege, als oberärztliche Kollegin aneignet. Und ja, da wollen wir direkt einsteigen. Und du hast gesagt, wir können uns ja mal die thorakale Aorta vornehmen. Und ich hatte mir gewünscht, dass du vielleicht auch nochmal so ein bisschen anatomisch uns abholst, was es da gibt, also wie man die Aorta einteilt und welche Erkrankungsbilder auf diese Abschnitte ja dann zutreffen. Ne? Vielleicht könntest du das als erstes mal machen.
Er freut mich sehr, heute über ein sehr interessantes Thema, nämlich die Aortenpathologien zu sprechen und die operativen Eingriffe und Interventionen, die wir da vornehmen in der Herzchirurgie. Und das ist eines der vier Themengebiete in der Herzchirurgie, die wir im ersten Teil angesprochen hatten. Und die Aorta, das ist die Hauptschlagader unseres Körpers, lässt sich unterteilen in den thorakalen und den abdominellen Teil. Und in der Herzchirurgie, da ist die thorakale Aorta relevant. Und die lässt sich nochmal untergliedern in weitere quasi Teile. Und wir haben zuerst die Aortenwurzel. Die Aortenwurzel, es ist allgemein wichtig, zuerst zu sagen, die Aorta entspringt dem linken Ventrikel des Herzens. Dann haben wir quasi die Aortenwurzel, die Aortenklappe, dort die Koronarostien, wo die Arteria coronaria sinistra und dextra entspringen, das heißt die Koronargefäße. Dann haben wir als nächstes die sinotubuläre Junktion und das ist quasi der Übergang in die Aorta ascendens und von der Aorta ascendens geht es quasi über in den Arcus aortae, in den Aortenbogen. Und der Aortenbogen, der hat wiederum drei wichtige Abgänge. Das ist einmal der Truncus brachiocephalicus, die Arteria carotis communis sinistra und die Arteria subclavia sinistra. Und dann geht es quasi nach dem Arcus aortae über in den deszendierenden, den absteigenden Teil der Aorta. Und das ist auch später im Hinblick auf die Pathologien sehr relevant, quasi welcher Teil der Aorta von der Erkrankung betroffen ist. Generell ist die Aorta ein arterielles Gefäß, das heißt aufgebaut aus drei Wandschichten, der Intima, Media und der Adventitia. Das wird auch später relevant bei den Erkrankungen, welcher Teil zum Beispiel einreißen kann von den Wandschichten und wie gesagt, welche Stelle betroffen ist, denn die Aortenklappe ist ja Teil der Aortenwurzel, kann auch sekundär betroffen sein von den Erkrankungen, wo wir gleich ein bisschen drauf eingehen werden. Und auch Teil der Aortenwurzel sind neben den Koronarostien auch der Sinus aortae beispielsweise. Das sind quasi die drei Teile der Aortenwurzel. Ja, das wäre quasi wichtig. Und wichtig ist auch zu sagen, dass die Aorta ein sehr elastisches Gefäß ist. Die Media ist voller Elastin und das ermöglicht auch die Windkesselfunktion der Hauptschlagader, dass quasi die pulsatile Strömung des Blutes in einen kontinuierlichen Blutfluss umgewandelt werden kann. Genau, das wäre grob zur Hauptschlagader zu sagen. Also wichtig, generelle Unterteilung in thorakale, abdominelle Aorta und dann nochmal die Unterbereiche der thorakalen Aorta.
Vielleicht kannst du noch mal was sagen zu dem Kaliber dieses Gefäßes. Das ist ja das größte Gefäß, das wir bei uns im Körper haben. Was bedeutet das zum Beispiel für den Durchmesser, ne? Also was ist das für ein Kaliber?
Genau, also ab 55 mm Aorta Ascendens hätte man die operative Indikation. Es gibt Bindegewebserkrankungen, die damit einhergehen können. Da würde man schon ab 50 mm operieren. Und wenn die Aortenklappe mit betroffen ist, wenn wir da eine Insuffizienz haben und wir diese ersetzen, dann würden wir zum Beispiel ab 45 mm schon operieren. Das heißt, im Normbereich, da wären wir quasi bei 30 mm circa, 30, 35, manchmal auch 40 mm, je nach Bereich der Aorta, den man quasi betrachtet. Und wie gesagt, ab 55 wäre die OP-Indikation da, aber da muss man immer individuell schauen bei den Patienten, ob sie symptomatisch sind. Aber das Problem natürlich auch der aortalen Erkrankungen sind, dass es Silent Diseases sind, die quasi selten Symptome aufweisen. Und da muss man quasi individuell schauen, vor allem auch, ob die Aortenklappe mit betroffen ist und ob man die mit ersetzen muss in der OP.
Das heißt, wenn ich nochmal nachfragen darf, also das gesunde Gefäß hat einen Durchmesser von 55 Millimetern, ist das richtig? Nein.
55 wäre schon die OP-Indikation. Das wäre schon aneurysmatisch erweitert.
Das wäre schon erweitert. Okay, alles da, also da darunter muss das Gefäß sein vom Durchmesser. Okay, und du hast schon die Strukturen aufgezählt, die das Gefäß ausmachen. Und du hast auch schon die Abschnitte beschrieben. Und während du das getan hast, habe ich mir schon im Hinterkopf überlegt, okay, welche Störungsbilder können da auftreten? Was kann da passieren? Und bei den Koronargefäßen, also bei den Herzkranzgefäßen, da ist mir direkt eingefallen, ja klar, das sind natürlich Bereiche des Herzens und der Aorta, die häufig betroffen sein können, erkrankt sein können. Wollen wir die verschiedenen Bereiche der Aorta einmal kurz durchsprechen und einmal zusammen überlegen, welche Erkrankungsbilder dort auftreten können?
Sehr gerne. Also wir haben quasi gesagt, dass die Aorta dem linken Ventrikel entspringt des Herzens. Dort haben wir direkt die Aortenklappe. Die Aortenklappe kann insuffizient oder stenotisch sein, kann von Erkrankungen betroffen sein, kann bikuspid angelegt sein. Das geht auch nochmal mehr einher mit aortalen Erkrankungen. Und dann haben wir quasi da auch in dem Bereich der Aortenwurzel die Koronarostien. Das heißt, wenn es zu einer Pathologie der Aorta kommt, zu einer Dissektion oder Ruptur, denn generell muss man sagen, es gibt drei wichtige Erkrankungen im Bereich der Aorta. Das ist zum einen die aneurysmatische Aufweitung, das heißt die Vergrößerung des Durchmessers, die wir schon angesprochen haben. Dann natürlich kann es zur Dissektion kommen, das heißt zum Einriss. Und dabei reißt nur die Intima ein, das heißt nur eine Wandschicht. Es bildet sich ein falsches Lumen und ein wahres Lumen aus. Das sind quasi die Dissektionen. Da muss man nochmal unterteilen in Typ A und Typ B Dissektionen. Das heißt Typ A Dissektionen, die quasi den aszendierenden Teil der Aorta betreffen. Und der deszendierende Teil, wenn der betroffen ist, dann sprechen wir von Typ-B-Dissektion nach Stanford, nach der Klassifikation. Und dann gibt es auch noch die Ruptur. Und die Ruptur, die quasi umfasst alle drei Wandschichten, Intima, Media und Adventitia. Und wenn die einreißen, dann haben wir einen hohen Blutverlust. Wenn das im Bereich der Aorta Ascendens passiert, da haben wir das Perikard, einen begrenzten Raum, haben wir eine Perikard-Tamponade, die lebensbedrohlich sein kann für den Patienten. Und im Bereich der deszendierenden Aorta, da haben wir die Typ-B-Dissektionen. Da können auch komplizierte Verläufe auftreten und ein Hämatothorax kann entstehen, wenn es dazu der Ruptur kommt. Und wenn quasi diese Ruptur oder Dissektion im Bereich der aszendierenden Aorta auftritt und die Wurzel mit betrifft, dann kann es sekundär zu der Aortenklappeninsuffizienz kommen. Das wäre quasi ganz proximal die Erkrankung, die da auftreten kann. Oder wenn die Koronarostien mit betroffen sind, dann quasi kann es auch die Koronarien mit betreffen. Und wir müssen eine Reimplantation der Koronarostien durchführen in der Operation. Das heißt, wir bauen quasi eine Aortenprothese ein und müssen wieder die Koronarien reimplantieren. Das ist quasi ein zusätzlicher Schritt, weil wir haben ja gesagt, wir haben einmal die Arteria coronaria sinistra, die entspringt, und die dextra, bei der sinistra den Hauptstamm, und die zeigt sich quasi nochmal auf in den Ramus circumflexus und in den Ramus interventricularis anterior. Und dann haben wir die rechte Koronarie, die beim Rechtsherzversorgungstyp, da muss man halt nach der Dominanz auch schauen, von den Koronarien auftritt. Den haben wir in 70% der Fälle. Und dann haben wir den Ramus interventricularis posterior für die Hinterwand beim Rechtsherzversorgungstyp. Das heißt, die Koronarien können mit betroffen sein. Und wenn wir dann weiterschauen, dann haben wir die sinotubuläre Junktion und den Übergang in die Aszendenz und dann von der Aszendenz in den Bogen. Und wenn der Bogen mit betroffen ist, dann können die hirnversorgenden Arterien auch mit betroffen sein. Das heißt, der Truncus brachiocephalicus für die Armversorgung auch und natürlich die Arteria carotis communis sinistra und subclavia. Das heißt, da kann es zu Minderperfusionen kommen, wenn die Abgänge mit betroffen sind. Und dann, wie gesagt, kommt es zu deszendierenden Aorta, die für die Extremitäten auch relevant ist. Das heißt, da kann es auch zu Ausfällen kommen bei dem Patienten. Das wäre quasi von proximal einmal nach distal die thorakalen Aortenpathologien erläutert, was da auftreten kann.
Ja, also ein super wichtiges Organ. Gibt es Risikofaktoren oder besondere Erkrankungsbilder, die mit Veränderungen und Erkrankungen der Aorta einhergehen?
Also es gibt zum Beispiel die arterielle Hypertonie als Hauptrisikofaktor für die aneurysmatische Aufweitung der Aorta. Des Weiteren auch Bindegewebserkrankungen, zum Beispiel das Marfan-Syndrom, Lewis-Dietz oder Ehlers-Danlos, die mit dieser Bindegewebsschwäche auch einhergehen, dass quasi vor allem auch die Intima der Aorta geschwächt ist. Und dann kommt es vermehrt auch zu Aneurysmata oder auch Dissektionen. Und auch das Alter, das höhere Alter ist mit ein Risikofaktor. Und es kann im Bereich der Aorta auch zu entzündlichen Prozessen kommen, wie eine Aortitis zum Beispiel oder Takayasu-Arteritis und infolgedessen auch zu Pathologien im Bereich der Aorta.
Du hast gerade schon gesagt, dass Erkrankungen der Aorta, Dissektionen zum Beispiel, eine Silent Disease sind. Und deswegen wollte ich dich gerne fragen, was müsste einen denn daran denken lassen, dass es im Bereich der Aorta, im Bereich der thorakalen Aorta zu einer Störung, zu einem Dissektionsbild zum Beispiel gekommen ist? Und welche diagnostischen Schritte sind dann wichtig, um das weiter abzuklopfen?
Also wenn beispielsweise eine Bindegewebsschwäche bekannt ist, wie das Marfan-Syndrom, sind regelmäßige Nachkontrollen wichtig, dass man regelmäßig Bildgebung macht, schaut, wie entwickelt sich, beispielsweise wenn es schon eine Aufweitung gibt, das Aneurysma mit der Zeit. Dann ist wichtig, den Blutdruck bei den Patienten generell gut einzustellen, da dies einen Hauptrisikofaktor auch darstellt. Und generell, wie gesagt, ist das Problem, es ist eine Silent Disease, das heißt, wir haben keine Frühsymptome, keine Anzeichen und oft, erst wenn es zur Dissektion kommt oder Ruptur, dann werden die Patienten symptomatisch. Und was da typisch ist, das ist auch der akute Notfall und direkte OP-Indikation bei der Typ-A-Dissektion zum Beispiel, wenn der Patient einen Schmerz zwischen den Skapulae hat, einen zerreißenden, sehr starken Schmerz, Blutdruckdifferenz, dann kann man das auf jeden Fall klinisch feststellen. Und wenn es eine Typ-A-Dissektion ist, dann auch direkt in den OP bringen als absolute OP-Indikation. Bei der Typ-B, da kann man konservativ vorgehen und je nachdem, wie komplex die Dissektion ist, auch eine TEVA zum Beispiel machen, also interventionell über die Arteria femoralis da Prothesen einbringen. Da gibt es auch Möglichkeiten. Oder kombiniert, wenn man eine Typ A und Typ B Dissektion hat, zum Beispiel einen Frozen Elephant Trunk durchzuführen. Das heißt, da würden wir quasi sowohl die Typ A als auch die Typ B Dissektion therapieren in einer OP. Das heißt, interventionell vorgehen und zum Beispiel die Aszendenz ersetzen. Und das sind mit die größten OPs, die die Herzchirurgie zu bieten hat. Und die können auch sehr lange dauern.
Das kann ich mir vorstellen. Ich würde gerne noch mal kurz abheben auf die Diagnostik. Also was würdet ihr denn als Kardiochirurgen fordern? Also welche Form von Diagnostik braucht ihr? Sind das DSA, sind das CT-Angios? Gibt es vielleicht auch Laborwerte, die ihr einem weiterhelfen können?
Also was wir auf jeden Fall machen, sind vor jeder OP-CT-Bildgebung, wir schauen uns auch die Koronarien an, sind die mit betroffen? Je nachdem auch eine Koronarangiographie bei Risikopatienten und intraoperativ ein TEE und auch davor oft präoperativ schon TTE oder TEE würden wir machen und dann die Pumpfunktion auch anschauen und die Klappenfunktion vor der OP, um die Operation zu planen und sonst immer CT-Bildgebung bei aortalen Erkrankungen.
Ja. Und was mich besonders interessiert, weil ich ja aus einem konservativen Fach komme, wie kommt man an die Aorta dran? Ne? Also welchen Zugangswege gibt es? Gibt es vielleicht auch sowas wie Schlüssellochverfahren? Gibt es endovaskuläre Verfahren? Du hast es gerade schon angedeutet. Also man kann auch endovaskulär über die Femoralarterie zum Ort des Geschehens vordringen. Kannst du mal so eine Operation so ein bisschen skizzieren? Also wie sieht das aus mit einer Herz-Lungen-Maschine und so? Ist das alles, ist das erforderlich?
Also oft führen wir eine mediane Sternotomie durch. Das heißt, wir müssen das Brustbein durchtrennen mit der oszillierenden Säge und schließen den Patienten an die Herz-Lungen-Maschine an. Um die Aorta zu ersetzen, brauchen wir auch zwingend die Herz-Lungen-Maschine, da wir die Aorta abklemmen. Und wichtig bei der OP ist, zu entscheiden, auch wo kanuliert man für die Herz-Lungen-Maschine. Oft kanulieren wir venös, bikaval oder den rechten Vorhof. Und arteriell müssen wir schauen, um halt die Hirnperfusion auch zu garantieren, wo man da kanuliert. Und da gibt es die Möglichkeit, axillär, femoral zu kanulieren oder auch die Aorta direkt zu kanulieren. Da muss man auch schauen, wo die Dissektion sich befindet und dann den Entschluss fassen, wo die beste Kanulierungsstelle ist. Und neben der axillären Kanulierung kann man auch die Subclavia beispielsweise nehmen. Und das ist sehr gut für die unilaterale Hirnperfusion beispielsweise. Während der OP ist wichtig, dass wir ein Nurse-Monitoring auch anbringen lassen durch die Anästhesie, dass man quasi garantiert, dass die Hirnperfusion dauerhaft erhalten ist. Intraoperativ und wir haben dauerhaft eine TEE-Bildgebung vom Herzen, dass wir da quasi auch die Klappenfunktion uns anschauen können und da einen Überblick haben. Das heißt, wichtig ist, wir haben die Herz-Lungen-Maschine bei den Typ-A-Dissektionen vor allem. Und dann ist wichtig, die Aorta abzuklemmen nach der Kanulierung und nach der Stilllegung des Herzens mit der kardioplegen Lösung, dass man dann quasi den Aortenabschnitt, der erweitert ist, herausschneidet und ersetzt durch eine Dacron-Prothese, durch ein Graft. Und da, wie gesagt, ist es manchmal erforderlich, wenn die Koronarostien mit betroffen sind, sie zu reimplantieren, wenn die Prothese eingebracht wird. Und genau, das ist quasi der operative Vorgang der medialen Sternotomie. Und wir sind auch schon darauf eingegangen, dass die Herzchirurgie zunehmend minimalinvasiver wird, innovativer wird. Das heißt, auch die Aorten-OPs sind zunehmend minimalinvasiv möglich. Und wir müssen da unterscheiden auch zwischen David- und Bentay-Operationen zum Beispiel. Das heißt, ersetzen wir die Aortenklappe oder rekonstruieren wir die Aortenklappe wie bei der David-Operation. Und das kann man auch zunehmend endoskopisch machen. Das heißt, wir brauchen keine mediane Sternotomie mehr, können kleine Zugänge interkostal wählen und so auch die Aorta operieren. Der Wandel ist zunehmend da zu kleineren Schnitten in der Herzchirurgie auch.
Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus für das Outcome des Patienten und auch für die Lebensqualität des Patienten sehr relevant ist. So eine mediane Sternotomie, das ist ja was durchaus Schmerzhaftes, auch postoperativ. Du hast gesprochen davon, dass kanuliert werden muss. Also das muss ja dann auch eine Kanüle sein, die ein großes Volumen bietet, richtig?
Mhm. Genau. Das ist dann für die Herz-Lungen-Maschine. Und da haben wir den Kardiotechniker auch noch mit im Saal, der quasi für die Herz-Lungen-Maschine dann zuständig ist. Genau, da ist wichtig, wo man kanuliert, einfach für die Hirnperfusion, um sie zu erhalten. Und da wählen wir in der Regel eine unilaterale Hirnperfusion. Und wir haben eine hypotherme Situation im OP. Und da ist einfach wichtig, dass man gut kanuliert und auch die richtige Stelle wählt. Und deshalb ist die Bildgebung präoperativ wichtig, dass man schaut, wie weit reicht die Dissektion und welche Stelle ist am besten geeignet für die Kanulierung.
Für so eine Typ-A-Dissektion, also wo das Stück mit der Dissektion oder mit dem Aneurysma herausgeschnitten wird, wenn ich dich richtig verstanden habe, und durch einen Graft ersetzt wird. Wie lange dauert so eine Operation?
Das ist je nachdem, wie weit die Dissektion reicht und wie komplex die Operation ist. Man kann grob sagen, 4 bis 8 Stunden. Ein Frozen Elephant Trunk Eingriff, wo wir quasi eine TEVA, das interventionelle Verfahren und das offene Verfahren gemeinsam in einer OP anwenden. Das dauert natürlich deutlich länger, wie zum Beispiel ein suprakoronarer Aorta Ascendens Ersatz, wo wir quasi nur die Aorta Ascendens ersetzen. Und dann natürlich Benta oder David, wenn die Aortenklappe sekundär mit betroffen ist, sekundär insuffizient, das dauert auch noch mal länger, wie nur der Aorta Ascendens Ersatz. Das ist stark abhängig davon, welcher Teil betroffen ist, welchen Teil wir ersetzen. Zum Beispiel die TEVA-Eingriffe, die interventionelle Kanulierung der Femoralis und dann das Einbringen der Prothese beispielsweise, das geht deutlich schneller in 1 bis 2 Stunden im Vergleich natürlich zu der medianen Sternotomie, die dann deutlich mehr Zeit beansprucht. Genau, das ist abhängig davon, haben wir eine Typ A- oder Typ└└└└
└└².== B-Dissektion und welche Teile der Aorta sind betroffen, wie ausgeprägt ist die Dissektion.
Ich glaube, jetzt habe ich auch gerade ein paar Sachen so durcheinander gebracht. Also es gibt natürlich die aneurysmatische Erweiterung, es gibt die Dissektion. Ich habe jetzt, glaube ich, beides in einen Topf geschmissen. Aber wahrscheinlich sind die Herangehensweisen dann doch ähnlich auch. Wenn du jetzt nochmal von der deszendierenden Aorta ausgehst und du sagst, es kann man von femoral endovaskulär operieren, wie geht das? Also ist das sowas wie so ein Stent oder also wie kann man dann da die aneurysmatische oder dissezierte Stelle überbrücken? Wie macht man das?
Das kann man sich so ähnlich wie ein Stent vorstellen. Das ist eine endoluminale Prothese, die wir einbringen und die quasi dann wieder für die richtige Durchblutung sorgt. Und das ist quasi der Unterschied zu dem Graft, wo wir wirklich einen Teil der Aorta entfernen müssen und dann durch ein Dacron-Graft überbrücken. Das ist der wesentliche Unterschied, dass wir quasi endoluminal einfach die Prothese einbringen über die Kathetertechnik. Genau.
Und wie wird der dieser Stand und diese Struktur, die da eingebracht wird, wie wird die fixiert? Also expandiert die und verankert sich so ein Selbst in der, im Gefäß? Ja. Die muss nicht angenäht werden oder so.
Nein.
Okay. Was mich auch nochmal interessieren würde, du hast ja gerade gesagt, also das ist ja ein total komplexes Geschehen, weil ja die ganze Zeit auch die Herz-Lungen-Maschine wahrscheinlich beobachtet werden muss und kontrolliert werden muss. Du hast gesagt, es findet ein TEE-Monitoring statt. Wie viele Leute sind da so im Operationssaal? Was ist das für ein Team, das da zur Verfügung stehen muss?
Also generell brauchen wir den ersten Operateur und der hat noch zwei Assistenten mit am Operationstisch. Dann haben wir die Anästhesie, den Anästhesisten, der das TE macht, plus die Anästhesiepflege und den Kardiotechniker und dann natürlich noch die OTA, die operationstechnische Assistentin oder den Assistenten. Und dann noch ein Springer, der nicht steril ist und etwas anreicht. Das heißt, wir haben ein Minimum von 6-7 Personen im Saal. Also schon ein großes Team, das beansprucht wird für die Aorten-OPs. Genau. Also in der Regel 3 Herzchirurgen am Tisch.
Und das ja wahrscheinlich auch den ganzen Tag, so wie du gesagt hast. Oder zumindest ja irgendwie 4, 6 oder mehr Stunden. Und das ist natürlich schon ein großer Aufwand. Du überblickst das ja, du hast jetzt ja viel schon gesehen, auch international, auch wenn du noch eine ganz junge Kollegin bist. Wie lange dauert es, was denkst du, bis man so einen Eingriff durchführen kann alleine? Also was denkst du, wie viele Jahre an Ausbildung das benötigt?
Also in der Herzchirurgie ist es generell so, dass man Schritt für Schritt herangeführt wird an mehr operative Erfahrung. Und generell bei Aortenoperationen braucht man mehrere Jahre Erfahrung, um wirklich als erfahrener Kollege zu gelten. Man muss zahlreiche mehrere hundert Aorten-OPs durchgeführt haben, weil das sind die hochkomplexesten Eingriffe, die Herzchirurgie zu bieten hat. Das heißt, das ist viel, viel Erfahrung, viele Typ-A-Dissektionen, die man operiert haben muss. Und oftmals erst als Facharzt mehrere Jahre braucht man da quasi, um die Erfahrung zu erlangen. Das heißt, das braucht schon seine Zeit. Und als Assistenzarzt, da darf man kleine Schritte schon machen, aber erst als Facharzt, als Oberarzt kann man sich subspezialisieren und da muss man mehrere hundert Operationen auf jeden Fall durchgeführt haben. Aber natürlich ist das auch individuell, je nach Chirurg. Einige sind da schneller und andere wiederum brauchen vielleicht mehr operative Erfahrung, Operationen. Und das ist individuell zu betrachten, aber auf jeden Fall mehrere Jahre Erfahrung, auch schon als Facharzt für Herzchirurgie im Bereich der Aorta, um selbstständig die großen Bentile-David-Operationen oder Frozen Elephant Trunks durchführen zu können.
Julia, wenn die Patientinnen und Patienten operiert worden sind und sozusagen den Operationssaal verlassen haben, wie sieht das normale Management aus? Wie ist so die Rekonvaleszenz? Und wie sieht es vielleicht auch mit Komplikationen aus, die vielleicht typischerweise auftreten können?
Also der Verlauf ist so, dass die Patienten zunächst auf die Intensivstation kommen. Man sagt grob 1 bis 3 Tage nach der Aorten-OP von der Intensivstation dann auf die Überwachungsstation, auf die IMC und dann auf die Normalstation. Das ist der Verlauf. Und dann nach dem Krankenhausaufenthalt wird noch eine Rehabilitation empfohlen von 3 Wochen, eine herzchirurgische Reha. Was nach der Aorten-OP auftreten kann, sind natürlich Infektionen, außerdem die Perikardtamponade, wenn zum Beispiel die Anastomosierung mit dem Dacron-Graft quasi mit dem Darkroom Graft in nach postoperativen da quasi ein Leck auftritt zum Beispiel, dann kann es zur Perikardtamponade kommen. Dann der Hämatothorax ist natürlich auch eine Gefahr, die postoperativ auftreten kann, und das Schlaganfallrisiko ist hoch. Deshalb, wie gesagt, ist das Nurse Monitoring sehr wichtig, intraoperativ, und die richtige Kanulierungstechnik und Hirnperfusion zu gewährleisten. Und dann die spinale Ischämie, vor allem bei Aorta Descendens Eingriffen. Das kann auch auftreten, und das Nierenversagen sowie, wie gesagt, Anastomosen, Blutungen. Das ist mit das Hauptrisiko, und neben den Wundinfektionen auch Thrombembolien, Lungenarterienembolien, die dann postoperativ auftreten können. Denn das sind die komplexesten Eingriffe der Herzchirurgie, und da kann einiges postoperativ auch auftreten.
Sag noch mal ganz kurz was zu dem Monitoring. Ist das ein EEG-Monitoring oder sind das evozierte Potenziale, die da abgeleitet werden? Oder beides?
Es ist so ähnlich. Also es werden Hirnströme quasi aufgezeichnet mit Infrarotstrahlung. Das wird quasi dann gemessen.
Okay.
Genau, das ist dieses spezielle Nurse-Monitoring, was wir anwenden bei den Aorten-OPs.
Nurse-Monitoring, bei allen. Muss ich mal nachlesen.
Genau.
Super, vielen Dank, liebe Julia. Ich habe wieder viel gelernt von dir und finde es unglaublich, wie du raussprudelst mit dem Wissen. Das macht wirklich Spaß, dir zuzuhören. Wenn du weiter Lust hast, dann würde ich mich freuen, wenn wir bald nochmal über ein weiteres Kapitel sprechen würden aus der Kardiochirurgie. Vielleicht gehen wir ja sozusagen den Schritt weiter runter in der Aorta, das würde ja jetzt didaktisch Sinn machen. Aber da du ja auch auf vielen Kongressen unterwegs bist, kannst du ja auch gerne mal davon was erzählen. Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Danke dir dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit uns gesprochen hast. Danke dir.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.